Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Brilliant goal! Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal.
Alles zur WM der Frauen.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rasenfunks. An WM-Tag 14 darf ich euch recht herzlich begrüßen. Ich bin Eva Lotter-Bohle. Ihr findet mich bei Twitter und Mastodon. Und bevor ich irgendwas anderes mache, möchte ich mich als allererstes für das ganze Chaos gestern ein bisschen entschuldigen für die Folge. Das war nicht so gewollt und ja, es ist einfach ein bisschen Technik-Chaos gewesen. Gerade auf YouTube bitte ich da die HörerInnen, mir dazu verzeihen. Ich habe mein Bestes gegeben. Es hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass sich irgendein Gespenst in meine Audiospur reingezogen hat. So, anscheinend wird auch das Gespenst crowdfinanziert. Danke dafür. Wie gesagt, der Rasenfunk ist und bleibt werbe- und sponsorenfrei. Ihr ermöglicht mit eurer Finanzierung, dass ich hier sitze, dass Annika in Australien sitzt, dass Max sich auch mal eine Woche hier von entfernen kann und mir das Ganze überlassen kann. Und natürlich auch, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern Gästinnen dabei habe. Und da darf ich ganz, ganz herzlich Katharina Schubert begrüßen. Sie ist freie Journalistin unter anderem für die Sportschau One Football und die Taz. Hallo Katharina.
Hallo.
Hi. Und dann darf ich ebenfalls begrüßen und ähnlich wie bei mit Nele Hüpper vor einigen Tagen, Justin und ich kennen uns schon ein bisschen, aber irgendwie haben wir es bis jetzt immer geschafft, uns gegenseitig aus dem Weg zu gehen bei irgendwelchen Podcasts. Justin ist freier Sportjournalist. Ihr findet ihn auf @justinkraft auf Twitter und unter @justinkraft bei Frühsprung Social unter Mastodon. Hallo Justin.
Ja, immer klassisch aneinander vorbei gepodcastet sozusagen. Hallo in die Runde.
So, und jetzt wollen wir auch auf diesen 14. Spieltag gucken und möchten beginnen bei dem Spiel zwischen Südafrika und Italien in Wellington. Vor 14.967 Zuschauern ein sehr interessantes Spiel. In der 11. Minute geht Italien durch einen Elfmeter mit Caruso 1-0 in Führung. Dann braucht Südafrika eine Zeit, um wirklich ins Spiel zu kommen, zwingt aber im Endeffekt Italien in der 32. Minute durch ein Eigentor von Orsi zum 1-1. Dann ist erstmal Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dauert es dann ein bisschen, bis auch das erste Tor hier fällt. In der 67. Minute kann Magaya nach Ballgewinn im Mittelfeld und von Catalana perfekt bedient quasi zum 2-1 von Südafrika einschieben. Diese Führung hält nicht sonderlich lange, denn in der 74. Minute kann Caruso einen Doppelpack schüren. Nach einer Ecke von Giuliano steigt erst Girelli am höchsten und Caruso verlängert dann ins Tor. Und nach einem etwas längeren VAR-Check zählt dieses Tor dann. In der Nachspielzeit dann darf aber dann nochmal Südafrika jubeln, durch Catalana wieder und muss sich dann zwar noch weitere 11 Minuten in die Nachspielzeit zittern, aber gewinnt damit ihr erstes WM-Spiel und steht im Achtelfinale dieser Weltmeisterschaft. Justin, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, ich hatte zu Beginn der Partie das Gefühl, dass Italien die Sache eigentlich ganz gut im Griff hat. Also das war so die erste Halbzeit, die ersten 20, 25 Minuten sind sie gut in ihren Rhythmus gekommen, haben es immer wieder geschafft, Südafrika dann auch in die eigene Hälfte zu drücken und sich immer wieder auch Chancen zu erspielen, sind meiner Meinung nach auch verdient in Führung gegangen. Aber sie sind nie wieder zurückgekommen in diesen Rhythmus, den sie in den ersten 20, 25 Minuten hatten, denn Südafrika ist ein bisschen mutiger geworden, hat auch mal ein bisschen aggressiver rausgeschoben, hat sich mehr Spielanteile verschaffen können, in Umschaltsituationen ein bisschen griffiger gewesen dann und haben sich sukzessive dann auch in dieses Spiel reingearbeitet, bis es dann spätestens in der zweiten Halbzeit mindestens ein Duell auf Augenhöhe war. Eher Tendenz, dass Südafrika dieses Spiel am Ende sogar verdient gewonnen hat, weil Italien eben ja zu wenig aus dem eigenen Ballbesitz auch gemacht hat. Also sie haben gute Ansätze gezeigt, aber sie haben es selten geschafft, sich dann wirklich auch die ganz, ganz großen Chancen herauszuspielen. Und ich glaube, das war das größte Problem, was Italien hatte. Und Südafrika ja, im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten ein tolles Spiel abgeliefert und sich diesen 3:2-Sieg irgendwo auch verdient.
Ja, würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich finde gerade Magaya und Katlana haben da vorne ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Also Katlana stand ja vorher auch ein bisschen bei ihrer Trainerin in der Kritik, weil sie eben nicht so mannschaftsdienlich gespielt haben soll ab und zu. Und ich finde, man hat durchaus gesehen, dass heute die Abstimmung da vorne drin auch einfach besser funktioniert hat. Also dass da immer wieder der Blick dann doch nochmal hochging. Und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, wie dieses Spiel zwischen Südafrika und den Niederlanden dann im Achtelfinale vonstatten läuft.
Ja, zumal die Niederlande natürlich 7 Punkte geholt hat in einer sehr starken Gruppe, also mit den USA dort als Tabellenerster in die Runde einzuziehen, das ist natürlich auch eine Ansage. Für Italien ist es, finde ich, eine richtig große verpatzte Chance. Schon bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr hatte man ja im Vorfeld der EM das Gefühl, dass sie ein Team sind, das durchaus überraschen könnte, vielleicht ins Viertelfinale einziehen könnte, vielleicht ins Halbfinale einziehen könnte. Auch da nicht so wirklich an die Grenzen gekommen ist, an die Leistungsgrenzen. Und das Gefühl habe ich bei dieser WM irgendwie auch, und das war gegen Südafrika irgendwie auch symptomatisch. Also sie haben 62% Ballbesitz, sie haben viele Abschlüsse, aber so dieser letzte Punch vorne fehlt irgendwie. Also sie haben es schon geschafft, Südafrika auch auseinanderzuspielen und auch Lücken zu öffnen und Tiefe zu kreieren am eigenen Spiel, indem sie immer wieder dann auch gute Läufe in die Tiefe hatten. Aber so dieser letzte Ball, dieser letzte Pass oder eben auch der letzte Abschluss, das fehlt bei Italien einfach. Und so konnten sie oder so haben sie Südafrika eigentlich gerade in den starken Phasen zu lange leben lassen. Das muss sich Italien, glaube ich, in allen drei Partien irgendwie ankreiden, dass sie da nie so richtig an ihre Grenze gekommen sind. Und in dieser Gruppe hätte ich ehrlicherweise schon erwartet, dass sie hinter Schweden in die nächste Runde einziehen.
Ja, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass uns diese WM immer wieder zeigt, dass Chancenverwertung auch einfach ein sehr, sehr großes Ding ist und gleichzeitig eben Effektivität. Also dass immer wieder Teams auch gezeigt haben, dass du im Prinzip nicht die wahnsinnig große Menge an Chancen brauchst, sondern es reicht eben, wenn du die Chancen, die dir gegeben werden, effektiv ausspielst, weil sie, dann brichst du halt irgendwie nur 5-mal durch die Abwehr rein, aber wenn daraus 4 Tore entstehen, jetzt mal fantasiemäßig gesagt, dann ist das, zeugt das auch von einer gewissen Qualität. Und im Endeffekt ist es, also ist ja vollkommen egal, ob jetzt 18 Schüsse auf deiner Seite stehen oder nicht. Wenn du verlierst, dann klar kannst du sagen, ja, wir hatten die Chancen, aber es ist eben nicht das mit rübergekommen. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass Südafrika bis zum Schluss einfach so ein bisschen mehr dran geglaubt hat. Also klar, wie du auch gesagt hast, Italien hatte seine Chancen, aber ich fand auch gerade so, das wirkte dann irgendwann auch so ein bisschen verzweifelt und einfach immer sehr schnell den Abschluss gesucht. An sich, Giacinti hat mir mal besser, mal weniger gut gefallen im Spiel. Es kam immer auch so ein bisschen drauf an, wo sie dann jetzt gerade in Szene gesetzt wurde. Aber an sich, ja, weiß ich nicht, hätte man wahrscheinlich aus den Standardmomenten auch mehr machen können. Im Endeffekt ist es eben so, dass man jetzt ausgeschieden ist und ich denke mal schon so ein paar Fragezeichen auch auf italienischer Seite bleiben.
Ja, und was ich auch nicht so richtig verstehe ist, du hast es gerade angesprochen, Giacinti jetzt nicht so hundertprozentig im Spiel, nicht so ganz die Anbindung gehabt. Warum bringt man nicht einfach auch mal eine Christiana Girelli entweder früher, zum Beispiel in der Halbzeitpause, oder eben auch mal von Anfang an? Ich finde, als sie auf den Platz gekommen ist, hat Italien zumindest kurzfristig mal so einen kleinen Aha-Effekt vorne gehabt. Also eine Spielerin, die wirklich auch immer anspielbar war, die sehr präsent war vorne im Zentrum und ja, die auch entscheidende Aktien am Tor in der zweiten Halbzeit hatte. Ja, du hast mit ihr einfach, glaube ich, eine komplettere Stürmerin eigentlich da vorne. Und da habe ich jetzt auch nicht so wirklich verstanden. Klar, man kann natürlich argumentieren, als Trainer oder Trainerin dann vielleicht eine Spielerin auch mal von der Bank zu bringen und dann eben diese Joker-Rolle, die sie auch wirklich gut ausüben kann, in der Hinterhand zu haben, gerade in einem Spiel, was vielleicht auch länger offen ist. Aber ich glaube, dass man gerade gegen Südafrika, wo Italien ja auch die ein oder andere Flanke beispielsweise schlagen musste, weil man im Zentrum einfach nicht so richtig durchkam, dass da eine Girelli dem Spiel durchaus gut getan hätte.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Katar, um dich auch einmal kurz mit reinzuholen. Wie siehst du Südafrika jetzt für den Rest des Turniers? Wir haben es schon kurz angesprochen, dass sie jetzt gegen die Niederlande dran müssen. Was denkst du, sind da gewisse Chancen für die Mannschaft da?
Boah, die Niederlande haben mich bis jetzt wirklich überzeugt. Mich freut es halt persönlich für Südafrika tatsächlich mit den ganzen, Querelen ist das falsche Wort, aber den ganzen Ärger, den sie vor der WM hatten mit dem Boykott des Testspiels. Und mich freut es einfach, dass Südafrika es weitergeschafft hat, genauso wie Nigeria. Ich finde, das ist halt irgendwie auch ein gutes Zeichen für den Fußball auf dem afrikanischen Kontinent. Gegen die Niederlande, puh, ich glaube, das wird schwer. Also sie sind zwar kämpferisch, aber ich glaube, das wird schwer.
Ja, denke ich auch. Also gerade weil die Niederlande so überzeugend auch gespielt hat in ihrer Gruppe und wie vorhin schon gesagt, gegen die USA beispielsweise auch ein überragendes Spiel gemacht hat, aber eben auch gegen die kleineren Nationen in der Gruppe gezeigt hat, dass sie das gut können, was Italien in diesem Spiel eben nicht gut konnte, sich auch da hochwertige Chancen rauszuspielen, wenn ein Team mal tief verteidigt. Ich glaube, Südafrikas große Chance ist halt, wenn, du hast es gesagt vorhin, Eva, wenn die Niederlande vielleicht die ein oder andere Chance dann auch mal auslässt, die nicht nutzt und man dann über die Umschaltmomente, über die schnellen Spielerinnen kommt, über Magaya, über Katlana dann zum Abschluss vielleicht auch kommt, da wirklich mit 3, 4 Kontakten vielleicht die Niederlande auskontern. Aber ich bin da vollkommen bei Katar. Also das ist schon eine größere Herausforderung als das, was sie jetzt in ihrer Gruppe bisher hatten. Und ich glaube, dass die Niederlande sehr gut ins Turnier gekommen ist und nicht nur auf dem Papier klar favorisiert ist, sondern ich glaube, dass sie das dann auch ziehen werden.
Ja, danke da an euch beide auf jeden Fall für die Einschätzung. Möchte jemand von euch noch was zu dem Spiel sagen? Sonst würde ich vorschlagen, wir gehen in ein anderes torreiches Spiel über. Gut, und das war nämlich zwischen Panama und Frankreich in Sydney entstand. 3-6, Frankreich gewinnt dieses Spiel. Aber ich sag mal so, nach 2 Minuten gab es erstmal den ersten Schock für Frankreich. Cox verwandelt einen Freistoß aus knapp 31 Metern direkt. Und ich muss wirklich sagen, für mich persönlich ist das schönste Tor der WM bis jetzt. Die Flugkurve dieses Balles, sehr, sehr schön, wenn euch das Video irgendwie begegnet. Auf Twitter, Mastodon und Co. Schaut einfach gerne mal rein. Ich finde es, lohnt es sich auch da einfach nochmal in die Zusammenfassung reinzugucken. Frankreich dann natürlich erstmal kurz geschockt, aber ja, pocht dann sofort auf den Ausgleich. Es dauert dann bis zur 21. Minute und ein Eigentor durch Salazar, bis es zu diesem Ausgleich kommt. Ich weiß tatsächlich nicht so genau, warum Salazar da überhaupt noch an den Ball geht, weil für mich Bailey direkt hinter ihr stand und Bailey auch ja eigentlich eine sehr, sehr sichere Torhüterin ist und ja, sie es ihrer Torhüterin in dem Moment natürlich doppelt schwer macht und durch das Eigentor natürlich ihrem Team auch schwieriger macht. Das war so ein bisschen der Startschuss für Frankreich dann. In der 28. Minute fällt es 2-1. Diani kann im zweiten Versuch bei so einer leichten Kuddelmuddel-Aktion, sage ich mal, wo Bailey es klären kann, aber Diani dann im zweiten Versuch dann doch versenken kann. In der 37. Minute trifft Diani dann nochmal vom Punkt nach einem Handspiel von Pisson. Und ja, wie gesagt, berechtigter Elfmeter und Diani macht es sehr, sehr souverän. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft dann noch Le Garec, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob es ein Torschuss war oder eine Flanke. Er ditcht quasi kurz vor Bailey nochmal auf im Fünfer und ist sie eigentlich chancenlos, weil sie, glaube ich, sich sehr oft darauf konzentriert hat, dass der Ball auf eine der französischen Spielerinnen vor ihr kommt. In der zweiten Halbzeit, jetzt muss ich hier gucken, dass ich nicht durcheinander komme, es waren sehr viele Tore, fällt in der 51. Minute auch wieder das 5-1 durch Diani, auch wieder nach einem Elfmeter, auch wieder nach einem Handspiel. Auch die richtige Entscheidung, glaube ich, im Endeffekt. Und das Spiel wirkt durch, bis in der 64. Minute dann Pisson ebenfalls vom Elfmeterpunkt für Panama trifft. Der Elfmeter muss tatsächlich erst wiederholt werden. Trifft dann tatsächlich in die gleiche Ecke. Und ja, ist sehr schön, wie die Spielerinnen sich darauf freuen. Dann wird es nochmal kurz ein bisschen spannend. In der 88. trifft nämlich Lene Cedeño zum 3:5. Der Ball geht erst an die Latte und sie kann dann quasi mit dem Kopf abstauben. Da gibt es auch einen längeren VAR-Check wegen Abseits, als die Flanke das erste Mal in den Strafraum kommt. Und dann wirkt es so ein bisschen so, als würde Panama sogar aufs vierte Tor gehen, macht dadurch natürlich aber auch die Räume auf und so kann in der 90. plus 10 dann die starke Bichot nach einer Hereingabe von Perisset zum 6:3 treffen. So, es war ein sehr, sehr langes Intro für dieses Spiel. Bei 9 Toren dauert das ein bisschen. Kata, wie hast du dieses Spiel gesehen?
Also man muss sagen, so bei 9 Toren würde man, also bei dem Ergebnis 3:6 würde man denken, oh, was hat Frankreich da nur abgeliefert? Aber also sie waren nie gefährdet. Also das Spielergebnis gibt irgendwie nicht so richtig das Spiel wieder. Also zwar wurden sie überrumpelt nach 2 Minuten und wirklich ein richtig, richtig schönes Tor. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das nochmal anzuschauen. Aber also danach, also nach dem Eigentor ja sowieso, aber Panama kam kaum aus der eigenen Hälfte raus. Am Schluss natürlich dann mit dem Elfmeter noch zum 3:6, zum 2:6, jetzt komme ich selber durcheinander. Frankreich war nie gefährdet und ich fand Diani war beeindruckend mit ihren 3 Toren natürlich. Was mich aber, also ich hatte sehr viel Freude beim Spiel, weil mich einfach die Spielerinnen von Panama so beeindruckt haben mit ihrem Kampfgeist, aber auch einfach, wie sehr sie sich gefreut haben und über jedes einzelne Tor und einfach minutenlang getanzt haben. Das fand ich persönlich herzerwärmend. aber ja, also Frankreich war nie gefährdet und es kann ja auch sein, dass Frankreich der nächste Gegner von Deutschland wird und ich glaube, da muss Deutschland sich warm anziehen. Genau.
Wer waren für dich so die Schlüsselspielerinnen in diesem Spiel von Frankreich? Weil Wanny Renard saß ja auf der Bank, genauso wie Le Sommer. Wer hat dir aus dem Team dann so am besten gefallen?
Also Diani natürlich, mit 3 Toren, kein Wunder. Aber auch, ich kann leider nicht so gut Französisch, aber Béchot hat ja ihr Startelfdebüt gegeben. Hat auch durchgespielt und die fand ich auch richtig gut. Und sie hat ja auch dann ihr Tor gemacht zum 3:6. Genau, aber auch, ich muss auch, also Bailey hatte, die Torhüterin von Panama, hatte eine richtig schöne Glanzparade in der 72. Minute von einem Schuss von Cascarino. Die war gut. Also, aber da sagt man ja eh, dass Bailey ist ja eh eine gute Torhüterin. Darüber braucht man ja nicht zu diskutieren.
Ja, gehe ich voll mit. Es war eine extrem gute Parade, weil sie, ja, ich glaube, auch lange nicht weiß, ob es jetzt zu einer Flanke kommt von Cascarino, die ja eher dafür bekannt ist, dass sie vielleicht auch erstmal die Flanke in den Rückraum oder generell ins Zentrum sucht. Und ja, war sehr, sehr gute Reaktion. Und da, die wurde auch immer wieder gelobt für ihre Leistung in diesem Spiel. Und es war, ja, eine sehr, sehr gute Parade. Sie steht gut. Und generell kann sie, das ist immer so merkwürdig, wenn 6 Gegentore gefallen sind, dann irgendwie doch noch die Torhüterin zu loben. Aber die strahlt trotz allem so eine gewisse Sicherheit aus. Ich glaube, das Problem ist eher, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, Kata, bei Panama, dass so die Verteidigungskette bei Panama so ein bisschen das Problem ist, dass da einfach immer wieder die Abstimmung nicht zu 100% da war und dadurch eben ja sowas halt wie beim 1-1, wie das, als das Eigentor fällt, aber auch, ich glaube, beim 2-1 dann, dass da einfach immer wieder da Räume für die Französinnen entstanden sind, die nicht hätten sein müssen und gleichzeitig dann einfach es von außen immer so ein bisschen merkwürdig aussieht. Würdest du sagen, das war auch ein Faktor, die Verteidigung sonst von Panama?
Genau, also die 6 Tore lagen jetzt nicht an Bailey, sondern Also ja, die Abwehrreihe ist halt total ins Schwimmen gekommen. Also die waren halt überfordert, die haben sich nicht ab, also nicht gut abgesprochen. Und ja, wie du schon meintest beim Eigentor, also weshalb Salazar da noch hingeht, das hat, glaube ich, niemand verstanden. Genau, also den Eindruck hatte ich auch. Also deshalb, also die 6 Tore lagen nicht an der Torhüterin. Ja, das war halt einfach ein bisschen wirr, würde ich sagen.
Ist natürlich auch ein klarer Qualitätsunterschied, logischerweise. Ich meine, wenn Panama da auf eine französische Star-Auswahl trifft, das erlebt man ja im Fußball wirklich auch ständig, dann ist da einfach auch ein Qualitätsunterschied vorhanden und dann siehst du auch die Überforderung teilweise. Und ich glaube, aus solcher Überforderung entstehen dann auch solche Situationen wie eben die mit Salazar. Ja, was dann einfach irgendwo auch passiert. Aber Katar hat es vorhin angesprochen, allein wie sie sich über ihre Tore gefreut haben und wie sie auch jedes einzelne dieser Gruppenspiele genossen haben. Ich glaube schon, dass das auch Rechtfertigung dafür ist, was ja vor dem Turnier so ein bisschen auch mit Fragezeichen bedacht wurde, sage ich mal, dass da aufgestockt wurde. Ja, dass da einfach viele kleine Nationen auch dabei sind. Ich glaube, jede einzelne kleine Nation hat bei diesem Turnier auf seine Art bewiesen, dass es einfach auch dahin gehört. Und das würde ich für Panama auch ganz genauso sagen.
Genau, das finde ich auch. Also ich finde die Aufstockung auf 32 Teams, finde ich, hat sich bis jetzt, oh Gott, ich hasse es, die FIFA zu loben, aber hat sich bis jetzt, finde ich, irgendwie bewährt. Also ich fand auch, dass zum Beispiel die Philippinen mit ihrem Sieg gegen Neuseeland und ich finde, alle haben sich wirklich gut geschlagen und das war, also selbst wenn es ein Kantersieg war, wie jetzt die Niederlande gegen Vietnam, war das trotzdem nicht peinlich oder so. Also ich finde, ja. Ich finde, die Aufstockung hat sich bis jetzt echt bewährt.
Ja, und ich finde halt auch gleichzeitig einfach, dass es da natürlich auch einfach zu ein paar Überraschungsspielen gekommen ist, ne? Also wir haben einige Teams jetzt im Achtelfinale dabei und eben auch nicht dabei, von denen wir das vielleicht so nicht erwartet haben. Und das ist ja auch irgendwie ein schönes Zeichen, auch generell für den Sport an sich, aber eben auch für die einzelnen Nationen, wo man vielleicht auch ansetzen kann in Zukunft. Das hatten wir gestern auch schon im Rasenfunk besprochen. Aber mir hat das Spiel an sich einfach viel Spaß gemacht, eben was ihr auch besprochen habt, weil die Emotionen eben auch reingespielt haben, ne? Also dass dann vollkommen egal war, ob jetzt das Tor zum Siegtreffer ist oder einfach weil auch vielleicht eine junge Spielerin mit Potenzial wie Sedeño dann ein Tor erzielt. Das hat, ja, fand ich auch einfach schön mit anzugucken. Und das ist ja auch gerade für einige Nationen noch erstmal gut, da so eine gewisse Euphorie im Land vielleicht auch anzustecken, um da mehr zu investieren. Und das fand ich einfach, ja, bei dem Spiel war auch immer wieder schwierig für Frankreich, glaube. Herr Renard hatte auch nach dem Brasilien-Spiel schon gesagt, das ist für uns irgendwie ein bisschen wie Auswärtsspielen tatsächlich. Also logischerweise ist es sowieso auswärts, weil es in Australien und Neuseeland ist. Aber einfach vom Publikum und ich finde das immer wieder schön, auch als, ja, also kann man jetzt gut finden oder nicht, aber wenn dann als der VAR das 3:5 dann erst zurückgenommen hat oder es da eine Überprüfung gab und die aber Spielerinnen alle schon gefeiert haben, so, und dann ging irgendwie so ein Buhen durch die Menge. Das ist ja irgendwie, also ich glaube, wir haben alle genug Fußball auch ohne Emotionen durchmachen müssen in den letzten Jahren. Da finde ich es einfach immer wieder schön, wenn die dann zurück im Stadion sind. Gut, ganz kurz noch, weil Katar, du hattest das eben, glaube ich, schon angesprochen, sollte ja, Deutschland es schaffen, gehen sie unter anderem eventuell gegen Frankreich eben in dieses Achtelfinale. Ist es für dich eine machbare Aufgabe?
Ja, also natürlich, also Deutschland muss schon irgendwie noch eine Schippe drauflegen. Das werden wir ja morgen sehen, gegen Südkorea, wie sie sich dann geschlagen haben. Also sie müssen es ja auch erstmal schaffen. Ich möchte jetzt nicht pessimistisch sein, aber doch, ich finde schon, also auch, also ich weiß, es ist nicht vergleichbar, aber im vergangenen Jahr ging es ja auch gegen Frankreich bei der EM. Und ja, da haben wir ja auch, also ich finde, es ist auf jeden Fall machbar.
Also grundsätzlich natürlich muss sich Deutschland mit der Qualität, die sie selbst auch haben, normalerweise vor keinem Gegner verstecken. Ich glaube, dass aus dieser Gruppe F Frankreich nominell zwar der stärkste Gegner ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sich Deutschland im direkten Vergleich mit Brasilien oder eben jetzt Jamaika, die weitergekommen sind, durchaus schwerer tun könnte. Und das hat man auch gegen Kolumbien gesehen, wenn so ein Team wirklich richtig kompakt verteidigt hinten auf die Umschaltsituation geht. Das hat ja Brasilien im Testspiel damals gegen Deutschland im April auch gemacht. Dann tut sich Deutschland damit schwer aus eigenem Ballbesitz heraus. Aber Frankreich ist eben ein Team, was sehr offensiv spielt, was den einen oder anderen Raum dann auch gewährt. Und wenn Deutschland das da schafft, dann die Defensive auf Kurs zu bringen und eben dann diese Umschaltsituationen auch auszuspielen, wie sie es bei der Europameisterschaft vor einem Jahr getan haben, dann haben sie meiner Meinung nach auch gute Karten, Frankreich zu schlagen. Ich würde trotzdem sagen, auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie ich Frankreich einschätzen soll nach dieser Gruppenphase, weil da war sowohl Licht als auch Schatten, glaube ich trotzdem, dass Frankreich leicht favorisiert wäre, wenn es zu diesem Duell kommt, weil sie ein bisschen besser in den Flow gekommen sind, weil sie ein bisschen positiver vielleicht auch aus dieser Gruppenphase rausgehen. Klar kann jetzt auch sein, dass Deutschland Südkorea irgendwie 5-6-7-0 schlägt. Gehe ich jetzt, stand jetzt erstmal nicht von aus, aber es kann natürlich passieren. Dann wird Deutschland auch mit einem guten Gefühl ins Achtelfinale gehen, aber Frankreich hat halt bisher noch kein Spiel verloren, hat wenig Schwächen gezeigt. Sie haben Schwächen gezeigt, aber wenig. Und deshalb würde ich sagen, ist Frankreich vielleicht leicht favorisiert, aber wenn es zu diesem Duell kommen sollte, glaube ich, ist es schon ungefähr ein Duell auf Augenhöhe.
Ja, bin ich auch da vollkommen bei euch. Auch hier nochmal die Frage, ob ihr noch was ergänzen wollt, sonst würde ich tatsächlich auch von einem 9-Tore-Spiel zu einem 0-Tore-Spiel übergehen wollen. Und das fand zwischen Jamaika und Brasilien statt in Melbourne vor 27.638 ZuschauerInnen. Und da, wo ich eben sehr lange für ein Intro gebraucht habe, brauche ich jetzt, glaube ich, ein bisschen kürzer, weil an sich waren eigentlich die Rollen irgendwann auch verteilt, dass Brasilien gewinnen muss, um weiterzukommen. Und am Ende steht eben aber auf beiden Seiten die Null. Was bedeutet, dass Jamaika im Achtelfinale steht und Brasilien eben auch mit Marta in der Startelf sich vom Turnier verabschieden musste. Justin, hat dich es ein bisschen überrascht, dass Brasilien vielleicht hier nicht gewonnen hat, das Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Klar, sie haben gegen Frankreich knapp verloren, haben dann Rückschlag erleiden müssen, aber allein, wie sie sich präsentiert haben, eigentlich auch gegen Frankreich und eben vor allem auch am ersten Spieltag, da hätte ich schon erwartet, dass sie es schaffen, 2-3 Tore gegen Jamaika zu erzielen. Und sie sind auch ganz gut in die Partie gestartet, finde ich. Die erste Halbzeit war vielleicht noch nicht so zielstrebig, wie sie es sich selbst erhofft hatten, aber ich finde, dass sie das Spiel gut kontrolliert haben, dass sie den Ball haben gut laufen lassen, dass sie auch gute Ansätze hatten, immer mal wieder nach vorn zu stoßen. Ähnlich wie bei Italien hat aber dann meistens so der letzte Punch gefehlt, also so dieser letzte Ball in die Tiefe oder eben auch die letzte Entscheidung bei Brasilien, die oft nicht gepasst hat. Und so hat Brasilien dann auch 18 Abschlüsse gehabt, aber irgendwie ganz, ganz wenig Großchancen, klar. Hier und da gab es immer mal wieder die ein oder andere Szene, wo der Ball hätte auch gut reinrutschen können. Gerade nach Standards wurde es da 1-2-3 Mal gefährlich. Aber insgesamt war es dann einfach auch zu wenig. Und man hat in der zweiten Halbzeit vor allem dann auch gemerkt, dass Jamaika A, sehr, sehr gut verteidigt und B, Brasilien auch immer nervöser wurde. Also je länger dieses Spiel eben bei 0-0 stand, desto mehr hat Brasilien, glaube ich, im Kopf gehabt, uns rennt hier die Zeit davon, wir müssen jetzt irgendwas machen. Dann sind mehr Bälle hoch dann auch nach vorne geflogen, die sie irgendwie nicht verwerten konnten. Es wurde unstrukturierter, es kamen mehr Ballverluste auch dazu. Das Spiel wurde ein bisschen wilder und das hat Jamaika natürlich komplett in die Karten gespielt. Und ganz ehrlich, mich hätte es auch nicht überrascht, wenn Jamaika in der Schlussphase da vielleicht noch irgendwie überraschend in Führung gegangen wäre, 1-0, durch einen Konter oder so, weil sie hatten ja den ein oder anderen Moment dort im Umschaltverhalten, wo sie entweder nicht ganz nachgerückt sind, weil sie nicht komplett ins Risiko gehen wollten, oder wo sie eben in letzter Sekunde sozusagen noch gestoppt wurden von Brasilien. Ja, ich glaube, Brasilien hat letztendlich nicht zielstrebig genug gespielt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde auch, es gab nahe Ende der zweiten Halbzeit, liebe Grüße an der Stelle an Nina Potzel, die im Stadion saß von die 45, und wir beide etwas fassungslos waren, weil gibt es einen Gegenzug, wo, glaube ich, wirklich Brasilien mit 3-4 Spielerinnen im Strafraum der Jamaikanerin steht. Und die Binha sucht, glaube ich, von rechts dann, oder auf jeden Fall eine Spielerin, von rechts den direkten Abschluss auf Spencer, wo der Winkel, wie ich finde, viel zu spitz ist, anstatt dann wirklich die Flanke zu nehmen. Ich hatte dann auch eben das Gefühl, um das zu unterstreichen, was du eben auch gesagt hast, dass so eine gewisse Nervosität da war, dass es dazu auch geführt hat, dass dann schneller der Abschluss gesucht wurde, was einfach nicht immer unfassbar schlau an meiner Stelle oder in meiner Meinung nach war, auch weil wir eigentlich auch mit Spencer eine gute Torhüterin aus der Jamaikanerin gesehen haben. Und genau das, was du sagst, es kommt eben am Ende fast noch zu diesem Lucky Punch quasi von Jamaika durch Shaw, die nur knapp verpasst und dann, glaube ich, auch nochmal einen durch Washington in der 90. plus 3 eine Chance hat. Aber sie wussten natürlich auch irgendwann, okay, Entschuldigung, Brasilien ist die Mannschaft, die hier mehr machen muss. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, Passquote von 50%, also jeder zweite Ball war weg und dafür steht trotzdem nur 0-0-0. Dann kann man auch einfach sehen, dass Brasilien durch die Balleroberung, die sie vielleicht auch hatten, das einfach nicht umsetzen konnten. Die Konter haben meiner Meinung nach viel zu lange gedauert. Man hat überhaupt keinen einzigen Schuss nach einem Konter abgegeben aufs Tor. Und das, ja, mir hat einfach gerade in der zweiten Halbzeit das Tempo auch irgendwie gefehlt in manchen Aktionen und eben auch die Präzision.
Ja, und also ich finde, dass bei Brasilien auch zu viel über Marta ging. Also das war so diese, klar, sie mit ihrer Aura und mit ihrem Ansehen, das sie einfach hat bei Brasilien, ist natürlich so ein Fixpunkt im brasilianischen Spiel dann logischerweise auch. Aber man merkt ihr schon auch sehr deutlich an, dass sie eben nicht, logischerweise nicht mehr die Spielerin ist, die sie mal war. Das ist ja auch schon ein bisschen länger bekannt. Und dafür war es mir dann einfach auch zu sehr auf sie fixiert. Also sie hat insgesamt 68 Ballkontakte gehabt, bis sie dann in der Schlussphase ausgewechselt wurde. Ja, hat nicht so viele gute Aktionen gehabt, finde ich. Also nicht so viele zielführende Aktionen. Vielleicht ist das bessere Wort. Und vielleicht hätte Brasilien sie A, draußen lassen sollen oder aber dann B, zumindest ein bisschen mehr um sie herumspielen können, weil ich weiß nicht, ob sie als Spielertyp sich noch dazu eignet, so ein Fixpunkt im Spiel zu sein oder ob es nicht besser gewesen wäre, zu schauen, das Spiel erstmal woanders lang zu lenken und dann vielleicht Marta einzubinden, wenn sie ein bisschen mehr Freiraum hat und ein bisschen mehr Platz auch hat, weil der Fokus gerade nicht so sehr auf ihr liegt. Und ich glaube, dass, also es ist nur mein persönlicher Eindruck, aber ich finde halt, dass Marta dieses Spiel eher ein bisschen gebremst hat in der Offensive, als dass sie es belebt hat.
Da muss ich, also da würde ich Justin auf jeden Fall zustimmen, auch wenn man bedenkt, dass sie ja fast ein Jahr lang ausgefallen ist nach ihrem Kreuzbandriss und jetzt gerade so noch wieder fit geworden ist, fand ich es auch sehr riskant, sich so auf Marta zu konzentrieren. Also auch natürlich die Medien haben es ja vorher gemacht, aber fand ich auch, also ich glaube, das war auch ein Fehler.
Ich finde es auch ganz interessant, weil wir hatten gestern über eine andere Mannschaft eine ähnliche Diskussion. Und zwar ging es da um Megan Rapinoe bei den USA, wo Philipp Eitzinger ein bisschen in Frage gestellt hat, ob also sie natürlich eine super wichtige Figur für den amerikanischen Frauenfußball ist, aber ob es ja wirklich, also ob man irgendwann die Unterscheidung schafft oder die Trennung schafft zwischen, sie ist als Persönlichkeit wichtig für das Team und sie ist als Spielerin, bringt sie noch genau das mit. Und das soll wirklich sowohl Rapinoe gegenüber als auch Marta gegenüber überhaupt nicht respektlos wirken. Aber eben das, was ihr beide auch angesprochen habt, wenn sich irgendwann ein Spiel, also na, auch hier war es ja wieder, sobald sie am Ball war, die kompletten ZuschauerInnen waren involviert im Stadion. Aber es war eben auch so, als gegnerische Mannschaft weiß ich halt, naja gut, wenn Marta im Spiel ist, kann ich mir ungefähr vorstellen, was sein wird. Nämlich die Offensive konzentriert sich vor allem auf Marta, weniger auf Debinha. Und die fand ich im Gegenzug, fand ich im Frankreich-Spiel zum Beispiel stärker, eben weil sie nicht Marta an ihrer Seite hatte und gefühlt da tatsächlich ein bisschen freier aufgespielt hat.
Ich weiß auch nicht, wie sehr vielleicht, also es ist jetzt vielleicht, aber wie sehr dieser Rekord, den Marta noch hätte aufstellen können, noch da reingespielt hat, dass sie dann jetzt unbedingt, und das ist vielleicht auch ihr letztes Spiel war bei einer WM, dass die, also dass sie jetzt dann so im Fokus stand oder auch halt jetzt von Anfang an spielte. Das weiß ich auch nicht, ob der Rekord da vielleicht auch einfach so eine Rolle gespielt hat, den sie hätte aufstellen können, aber ja nicht getan hat.
Ja, aber auch dann muss man sich natürlich als Entscheidungsträger bzw. Entscheidungsträgerin in dem Fall die Frage stellen, was ist jetzt wichtiger? Ist es wirklich wichtiger, dass Marta da noch irgendeinen Rekord einsammelt oder ist es eben wichtiger, das Achtelfinale zu erreichen? Ja, und Brasilien hat mir persönlich ohne sie schlicht besser gefallen und ich hätte eigentlich auch gedacht, dass Pia Syntage ja, das Durchsetzungsvermögen hat. Gut, ich will jetzt nicht in Frage stellen, ob es am Durchsetzungsvermögen liegt. Dafür habe ich einfach nicht die Einblicke. Aber grundsätzlich finde ich die Entscheidung dann einfach schon auch fragwürdig, ja, da im letzten Gruppenspiel Marta da reinzustellen und sich so ein bisschen der eigenen Stärken auch zu berauben, weil Brasilien hat mich echt, also nach dem ersten Gruppenspieltag hätte ich echt den Tipp gewagt, dass Brasilien sehr, sehr weit kommt und dass sie vielleicht sogar eine der Mitfavoriten sind. Klar ist jetzt kein allzu großer Geheimtipp, aber gab ja doch andere Nationen, die vielleicht ein bisschen mehr im Fokus standen. Und nach diesem Spiel dachte ich wirklich, dass sie vielleicht eins der komplettesten Teams sind, neben Japan, die ja auch sehr, sehr überzeugt haben in der Gruppenphase. Das hat sich dann gegen Frankreich schon so ein bisschen relativiert im direkten Vergleich mit einem Top-Team. Und jetzt am letzten Spieltag, muss man sagen, war es einfach zu wenig, vor allem im Spiel nach vorne, auch wenn die Spielanlage ganz gut war und die Spielkontrolle auch meistens da war und man es auch bis in die Schlussphase, wo man dann komplett öffnen musste, eigentlich geschafft hat, sogar die jamaikanischen Konter dann auch gut zu verteidigen, war es einfach vorne nicht zwingend genug und ja, da muss man dann schon die Entscheidungsträger und Trägerinnen hinterfragen, warum sie sich dafür Marta entschieden haben.
Finde ich auf jeden Fall auch. Aber es reiht sich ja auch irgendwie in die Geschichte von Brasilien bei der WM ein. Seit 2007, seit sie das Finale gegen Deutschland verloren haben, sind sie ja nie über die K.O.-Phase, also nie über das Viertelfinale oder Achtelfinale sogar hinausgekommen, obwohl sie ja immer als eine der Favoritinnen auf den Titel galten. Irgendwie reiht sich das jetzt gut in diese Serie ein, finde ich.
Ja, absolut. Mich hat es trotzdem ein bisschen überrascht, weil ich halt wirklich dachte, mit Pia Syntage kommt jetzt ist immer so ein bisschen klischeebehaftet, aber so diese europäische Disziplin, sage ich mal, im Verteidigen mit rein. Das war was Brasilien in den letzten Jahren bei den großen Turnieren häufig gefehlt hat, dass sie defensiv eben nicht so diszipliniert waren, dass sie gegen den Ball nicht so diszipliniert gearbeitet haben. Und das können sie mittlerweile. Also taktisch stehen sie defensiv echt gut und schaffen es auch, ihre Ballbesitzphasen gut abzuhalten, zu sichern gegen Konter. Ja, aber vorne hat es halt diesmal gefehlt. Und das kommt dann schon ein Stück weit auch überraschend, dass sie da nicht in der Lage waren, jetzt vor allem in diesem letzten Spiel eben mehr Tore zu erzielen. Ja, es hätte nicht das Gruppenaus sein müssen für Brasilien, sagen wir es mal so.
Ja, ich bin dann tatsächlich auch entspannt bin ich aus meiner Sicht auch, aber gespannt, wie es dann in Brasilien auch weitergeht. Das ist eben, ich glaube, wenn ich richtig es gehört habe, ist es nach 95 das erste Mal, dass sie eben in der Gruppen- oder gar nicht erst das Achtelfinale erreichen, sondern nach der Gruppenphase direkt ausscheiden. Ich meine, es kann natürlich auch immer, dass man eben so einen Zwischenweg findet, ne? Zwischen defensiver Stabilität und eben das aber nicht auf Dauer auf Kosten der Offensive. Das ist dann immer eine Frage und ich glaube, wird dann interessant zu sehen sein, wie ja, Brasilien das vielleicht auch weiterentwickelt, vielleicht eben auch ohne eine Marta dann, weil es dann eben neue Positionen zu besetzen gilt, beziehungsweise die ja auch zum Teil auch einfach schon besetzt sind, muss man ja auch so sagen. Es gibt ja Nachrückerinnen in diesem Team und da bin ich durchaus gespannt, was Brasilien dann für Lehren im Prinzip aus diesem Turnier zieht. Aber das gilt ja eben nicht nur für Brasilien. Wir sehen es im Prinzip die ganze Woche schon. Da sind einige Teams dabei, wo man, glaube ich, ja, so ein bisschen gespannt auch drauf gucken kann, was dann jetzt in den, ich sage jetzt mal, nächsten 4 Jahren zum nächsten großen Turnier dann passiert wenn man es jetzt weltweit betrachtet und natürlich in manchen Fällen auch zur nächsten Europameisterschaft dann. Aber gut,
Das verflixte Jahr 1995, da hatten wir doch bei Deutschland auch was. Ich glaube, die haben 1995 das letzte Mal in der Gruppenphase ein Spiel verloren und das war, glaube ich, Thema nach der Niederlage gegen Kolumbien.
Hoffen wir mal, dass kein böses Omen für uns oder für Deutschland das ist. Ich habe es mir auch schon angewöhnt, von uns zu sprechen, furchtbar. So, dann wollen wir aber tatsächlich zum letzten Spiel dieses Spieltags kommen. Und das fand in Hamilton in Neuseeland statt. Zwischen Argentinien und Schweden. Endstand ist 2:0 für die Schwedinnen. Und sie haben damit alle drei Gruppenspiele gewonnen. Auch wenn es bis über eine Stunde dauert, bis ein Tor in diesem Spiel fällt. In der 66. geht Schweden dann durch Blomqvist nach einer Jakobsson-Flanke mit 1:0 in Führung. Von Argentinien kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig und in der 90. kann dann Schweden auch noch durch Rubensson nach einem Elfmeter, wer zwar heute wieder ein wilder Elfmetertag auf jeden Fall, also wie gesagt mit 2:0 vom Elfmeterpunkt das Spiel gewinnen. Durch die Einwechslung von Rodriguez gab es noch ein, zwei interessante Momente für Argentinien. Im Endeffekt war es aber für Argentinien egal, sage ich mal so, weil sie auf das Ergebnis zwischen Südafrika und Italien angewiesen war. Also selbst wenn sie das Spiel gewonnen hätten, wäre nicht garantiert gewesen, dass sie weiterkommen. Und ja, am Ende haben wir eben Schweden, die auch dieses Spiel gewinnen. Katar, wie hat haben dir die Schwedinnen denn gefallen?
Also man muss dazu sagen, dass Schweden heute mit einer B-Elf angetreten ist, so in dem Sinne, weil auf 9 Positionen die Spielerinnen ausgetauscht wurden. Also nur die Abwehr waren noch, also die Innenverteidigung waren noch die gleichen. Ich fand, über das Spiel selber irgendwie kann man gar nicht so viel sagen, weil es, also ich fand es sehr lahm. Es ist sehr lame. Ich weiß nicht, irgendwie, ist nicht so viel passiert. Aber Schweden hat alle drei Spiele gewonnen und für mich sind das mit die großen Favoritinnen auf den Titel tatsächlich. Selbst mit der B-Elf gegen Argentinien. Obwohl, ich fand, dass Argentinien, also mit einem Sieg hätten sie ja theoretisch doch die Chance gehabt, weiterzukommen. Wenn natürlich das Italien-Südafrika-Spiel anders ausgegangen wäre. Und dafür haben sie so passiv gespielt, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, weil gegen eine B-Elf aus Schweden hätten sie tatsächlich eine Chance gehabt, denke ich. Und irgendwie haben sie da gar nichts draus gemacht. Aber Schweden selbst fand ich, also jetzt die Gruppenphase war stark. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das sind eines der großen Favoritinnen jetzt noch im Verlauf des Turniers.
Schweden ist so eine richtig gut geölte Maschine. Das ist eigentlich bei jedem Turnier immer sehr, sehr bemerkenswert irgendwie, dass wenige mit oder von ihnen sprechen vor dem Turnier. Also klar, sie sind immer irgendwie im Dunstkreis der Favoritinnen. Das ist einfach angesichts der Erfolge, die sie natürlich auch schon gefeiert haben, ist das schon irgendwie ja so ein typisches Mantra vorher. Aber so richtig ernsthaft betrachtet sie dann doch irgendwie keiner. Wenn man dann über die Top-Favoriten spricht, dann sind immer irgendwie andere Nationen mit dabei. Diesmal waren es USA, England beispielsweise. Und dafür spielen sie dann fast immer echt gute Turniere und spielen sehr diszipliniert, haben gute Abläufe. Man merkt, dass sie aufeinander abgestimmt sind. Selbst wenn sie mal durchrotieren, merkt man, dass jede Spielerin auf dem Platz genau weiß, was sie zu tun hat. Und das ist einfach immer wieder auch spannend zu beobachten bei Schweden. Ich weiß nicht, wie weit es letztendlich reichen wird für sie, weil ich schon glaube, dass sie, wenn es dann auf den ersten oder gegen den ersten Top-Gegner geht, dass sie dann auch erstmal beweisen müssen, dass sie dieses Niveau auch haben. Aber die Gruppenphase war auf jeden Fall mal ein Indiz, dass sie da sind und dass mit ihnen zu rechnen ist.
Zur Geschichte bei Argentinien gehört auch definitiv noch dazu, dass in der 38. Minute Florencia Bonsegundo vom Platz getragen werden musste. Es sah nach einer Knieverletzung aus. Ich bin ganz froh, dass es ein bisschen erspart geblieben ist, irgendwelche Szenen fünfmal zu sehen. Ich muss auch gestehen, ich habe nicht genau gesehen, was passiert ist in der Szene mit den beiden Spielen gleichzeitig am Laufen. Aber war natürlich dann auch bitter, weil sie gerade, wie ich fand, in der ersten Halbzeit für Ballgewinne immer ja immer wieder wichtig war für Argentinien. Und dann kam eben Falfan, die dann aber auch in der 79. Minute für Rodriguez dann wieder ausgewechselt wurde. Sieht halt auf dem Papier immer ein bisschen merkwürdig aus. Das hat natürlich dann auch immer taktische Gründe. Aber ja, man hat schon so ein bisschen gesehen, das war dann auch nochmal so ein leichteres in dieser Offensive von Argentinien. Und gleichzeitig finde ich, sie hatten innerhalb von, ich glaube, 9 Minuten 3 Standardsituationen. Und aus denen ist so gut wie gar nichts rausgekommen, weil entweder waren sie viel zu kurz getreten oder ja, sie gingen einfach nicht. Also wurde natürlich, ist auch schwierig gegen Schweden, klar, weil die auch ganz genau wissen, wie sie es wegverteidigen können. Aber ja, muss ich auch sagen, dass dann auch die Standards nicht genutzt werden. Und in der 71. musste auch noch eine zweite verletzungsbedingte Wechsel durch Cruz, die dann runter musste. Und dann ist natürlich auch noch bitterer, ne? Wenn du auch noch zweimal verletzungsbedingt wechseln musst in einem Spiel, ist immer schwieriger. Aber dennoch, es gab zwischenzeitlich eine Passquote von 68%. Und das ist, man kann nicht alles daran messen. Das haben wir bei einem anderen Spiel bereits gesehen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich von Argentinien dann am Ende auch ein bisschen enttäuscht war. Und es gibt eine Szene, Katar, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ist in der zweiten Hälfte passiert, kurz vor Ende des Spiels, kurz auch bevor es den, also quasi, das ist das Foul, was zum Freistoß führt, was wiederum dann zum Elfmeter führt. Shanogi wird gefoult von Stabile und für mich ist das eine rote Karte, weil Stabile mit offener Sohle ins Bein geht und das ist irgendwie Schienbein irgendwo und es gibt für die Aktion noch nicht mal gelb. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich gesehen hast, Katar, aber also für mich wäre da auch eine rote Karte nicht komplett unberechtigt gewesen.
Ja, das finde ich auch. Also mich hat es auch gewundert, dass es da einfach gar nichts für gab. Also ja, das fand ich auch. Aber ich finde auch genau das, was ich halt meinte. Irgendwie Argentinien hat viel zu wenig daraus gemacht, also aus der Möglichkeit, die sie heute gehabt hätten, gegen eine B-Elf von Schweden. Also ja, sie haben viel zu wenig irgendwie aus ihren Möglichkeiten gemacht. Das hat mich trotzdem überrascht, trotz der beiden Verletzungen, die natürlich nicht schön waren. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich, ja, weiß auch nicht, hat mich überrascht.
Da hat auch so ein bisschen Risiko gefehlt, ne? Also so dieses, gerade wenn das Spiel dann ein bisschen länger auch gedauert hat, dann zu sagen, okay, wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Lasst uns mal ein bisschen mehr aufmachen, ein bisschen mehr Druck machen, ein bisschen mehr versuchen, Schweden auch ins Wackeln zu bringen. Da haben mir irgendwie die Impulse bei Argentinien gefehlt. Ich hatte nie das Gefühl, dass da ein Team auf dem Platz steht, das irgendwie an die Chance glaubt, noch irgendwie in diese Runde der letzten 16 dann auch einzuziehen.
Genau, und ich finde irgendwie, wenn man das Frankreich-Panama-Spiel geschaut hat, wo Panama ja wirklich keine Chance mehr hatte, da hat man den Spielerinnen trotzdem angemerkt, so ja, wir haben nichts zu verlieren, wir hauen jetzt alles rein und dann sind ja auch noch 2 Tore nach der Führung entstanden. Und ich finde, das hat Argentinien total gefehlt.
Ja, und es ist, also wenn wir schon über Foul sprechen, gibt es eine Sache, die ich generell, was mir heute wieder aufgefallen ist, ich finde, es gab so sehr, sehr viele, also es gab 2 blutige Nasen gefühlt. Und generell würde mich das mal interessieren, was ihr beide von, ja, ich sag mal, der Zweikampfbewertung, ich finde, es gab sehr, sehr viele Ellenbogen und Hände, die in irgendwelchen Gesichtern gelandet ist. Und es gab, glaube ich, auch mal eine Zeit, wo sowas etwas rigoroser mit einer gelben Karte bedient wurde. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, weil es geht halt gegen das Gesicht. Und klar, wenn es ein Zweikampf ist, aber ja, findet ihr da, es ist immer so eine blöde Frage, aber ich fange mal mit dir an, Justin, generell würdest du dir da vielleicht ab und zu doch eine andere Zweikampfbewertung für solche Aktionen wünschen?
Ja, ich verstehe komplett, was du meinst und ich glaube, die ein oder andere Szene, gerade wenn es dann gegen das Gesicht geht, wie du schon gesagt hast, da eine schnelle gelbe Karte auch zu zeigen, um im Spiel auch sofort zu zeigen, solche Dinger gehen nicht. Da bin ich vollkommen bei dir. Was generell eine härtere Zweikampfführung angeht, bin ich immer eher im Team, das Spiel erstmal beobachten und solange es jetzt wirklich keine extrem überharte Szene ist, wirklich auch vielleicht das ein oder andere nochmal durchgehen lassen. Aber wenn es gegen das Gesicht geht oder wenn da Ellbogen im Spiel sind oder sonst was, ja, dann hat das nichts mehr mit harter Zweikampfführung zu tun oder körperlichem Spiel, sondern dann ist das, ob gewollt oder ungewollt, nun mal darüber hinaus und überhart. Und dann sollte man als Schiedsrichterin ja auch früher die gelbe Karte zeigen, um sowas eben rechtzeitig auch zu unterbinden und zu zeigen, bitte ein bisschen vorsichtiger.
Oder halt zum, sorry, oder halt zumindest eine härtere Ansprache und klar machen, dass das halt nicht geht. Also ich finde auch,
Ja.
sobald es ins Gesicht geht, könnte man das auch härter ahnden.
Ja, es kann natürlich auch immer sein, dass das so ein falscher Eindruck ist, aber ich hatte irgendwie gerade heute bei den Spielen das Gefühl, dass es auch einfach immer, also immer wieder das Spiel dann unterbrochen wurde, weil die Schiedsrichterin es in erster Instanz eben nicht gesehen hat und dann ne, lag immer irgendwie am Boden gefühlt und in zwei Fällen war es halt wirklich so, dass man auch klar sehen konnte, wo getroffen wurde, nämlich an der Nase. Und klar, das kann in einem Zweikampf oder bei einem Luftzweikampf immer passieren. Versteht mich da auch nicht falsch, ne? Also ich bin da auch bei dir, Justin, generell immer beobachten, wie das Spiel ist. Man muss nicht für jedes Foul gleich gelb ziehen etc. Aber wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, dass in den letzten Spielen, die ich so die letzten paar Tage gesehen habe, dass doch immer wieder Situationen gab, wo es dann ja absolut keine Bewertung davon gab, auch nicht, wenn irgendwie eine Assistentin daneben stand. Und das war, wie gesagt, das ist auch eher neugieriges Nachfragen, als dass ich da irgendwie stark Änderungen in der Regel befürworten würde. Aber es, ja, wie gesagt, es war einfach so ein Ding, was mir aufgefallen ist und wo man ja doch dann immer so ein bisschen sensitiv ist bei Kopfverletzungen, weil natürlich das dann ja auch eben die Verletzung ist, wo es ein Protokoll gibt, dass man ein sechstes Mal wechseln darf. Und deshalb finde ich das ja einfach immer ein bisschen interessant, darauf zu gucken, wie es bewertet wird. An sich ist, glaube ich, auch zu diesem Spiel alles gesagt, außer ihr möchtet mir da widersprechen. Sieht nicht danach aus, ist immer schön. Gut, dann würde ich euch natürlich mit dem tagtäglichen Service der morgigen Spiele und wir haben eben nur noch Gruppe H morgen übrig. Und da ist unter anderem natürlich um 12 Uhr das Spiel zwischen Südkorea und Deutschland in Brisbane und zwischen Marokko und Kolumbien in Perth. Zu Deutschland noch kurz die Info, dass, soweit ich das gehört habe, Marina Hegering zurück ist. Wohl, da gibt es, glaube ich, auch ein Interview mit dem ZDF dazu. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Wir haben es schon ein bisschen besprochen. Wenn alles gut läuft, hört ihr zu diesem Spiel nicht von mir morgen, sondern von Max. Wir werden sehen. Und mich hört ihr aber morgen dann wieder zusammen mit Jule. Das hatten wir, glaube ich, schon angekündigt zum Marokko-Kolumbien-Spiel. Und jetzt bleibt es mir nur noch übrig, meinen Gästinnen zu danken. Und da würde ich als erstes Katar danken, die für die das, wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe, der allererste Podcast überhaupt war. Richtig?
Ja, also ja, Fußball-Pod, ja doch, mein zweiter Podcast neben einem kurzen Kurzauftritt. Kurzer Kurzauftritt, oh Gott. Aber ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke, dass du dabei warst. Ich und ja, war sehr, sehr spaßig mit dir, sehr interessant. Und dann darf ich auch Justin Kraft danken, dass er dabei war und dass wir es endlich mal zusammen in der Sendung geschafft haben.
Ja, und mal gucken, wie lange es dauert, bis wir das nächste Mal dann wieder zusammensitzen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank.
Und das war es dann auch von mir. Ihr hört ihr die bekannte Musik, wie immer. Und das schöne Outro, lasst euch überraschen, was diesmal am Ende ist. Ich mache hier irgendwann Würfeln, welches dran kommt. Ich danke euch und wir hören uns morgen.
Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.